Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir einen Dienst annehmen, wie das so heißt in der Gemeinde, wenn wir eine Aufgabe übernehmen, dann machen wir uns ja vorher Gedanken. Wir fragen, kann ich das? Möchte ich das? Kriege ich dafür Anerkennung? Will Gott das eigentlich, dass ich dieses oder jenes tue? Hab ich die Gaben dafür? Wenn ihr mich beauftragen würdet, sonntags hier zu pianieren, ich säße alleine hier. Das wollt ihr nicht hören. Ich kann es nicht. Da war in der Vergangenheit mal, das ist schon ganz lange her, ich verrate ja nicht wo, in einem Diakonissenmutterhaus, ein Hausvater, der ließ eine Schwester zu sich kommen und sagte, Schwester, wir haben beschlossen, du gehst in die und die Kinderarbeit. Also sie sollte mit Kindern arbeiten. Und jetzt war die Schwester ganz verzweifelt und sagte, Hausvater, das kann ich nicht. Und der Hausvater aus vollem Herzen, in meiner Bibel steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und schickte sie doch in diese Arbeit. Sie hat sich sehr gequält, Gott hat es gesegnet. Kinder haben zu Jesus gefunden, aber es fiel ihr doch sehr schwer. Etliche Jahre später war in diesem Diakonissenmutterhaus eine Jubiläumsfeier. Und diese Schwester leitete so durchs Programm, hatte, man würde heute sagen, die Moderation, und sagte dann der Festgemeinde, unser Hausvater wird heute Klavier spielen. Und er sagt, Schwester, ich kann das nicht. Und da sagt sie, in meiner Bibel steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ja. Was macht unseren Dienst eigentlich aus? Was geht unserem Dienst voraus? Erstmal untereinander, aber dann ja auch an den anderen Menschen. Wir nennen das Diakonie, ist eine voraussetzungsfreie, zuwendende Hilfe für Menschen. Und das ist eine zutiefst in ihrem Ursprung christliche Sache. Diakonie, der Dienst am Nächsten, ist uns in der Bibel immer wieder als natürliche Lebensäußerung der Gemeinde dargestellt. Das ist nicht etwas, was wir auch machen können, sondern eine natürliche Folge unserer Nachfolge. Neben Mission und Evangelisation. Diakonie, Mission, Evangelisation und Diakonie. Alles drei gehört zusammen. Ich gehe jetzt mal weg von Dienen in der Gemeinde zum Dienst nach außen. Gemeinde, die nicht diakonisch tätig ist, ist keine Gemeinde im neutestamentlichen Sinne. In den Evangelium haben wir viele Lehranschauungen von Jesus selber darüber. Da heißt es einmal von ihm, das war, als er diesen Blindgeborenen begegnete, da heißt es, Jesus ging vorüber und er sah einen, der blind geboren war. Jesus sah die Not, ja, und er wendet sich der Not zu. Der guckt nicht einfach weg. Aber es ging ihm nicht nur um die leibliche, um die irdische Not. Das wäre ihm zu wenig. Er sah tiefer. Er sah vor allem dahinter immer auch die geistliche Not. Was ja heute viele nicht mehr sehen. Er sah die viel größere Not, die Sündennot. Und seine Hilfe war immer ganzheitlich. Ich hatte am Freitag eine Urnenbeisetzung von einer
älteren Dame aus der Wetzlarer Gemeinde, die jetzt die letzten 3 Lebensjahre im Tabor Altenheim verbracht hat. Und die Tochter sagte mir, da war Annetraut am richtigen Platz. Da war nicht nur satt und sauber, sondern die haben ihr auch viel mehr gegeben. Fand ich eine tolle Aussage. Nicht nur satt und sauber, ich möchte jetzt ergänzen, sondern auch selig. Das Anliegen der Diakonie. Jesus sah tiefer. Und so ist die Aufgabe christlichen Dienstes eben nicht die, alle leibliche Not zu lindern, sondern durch die Zuwendung und durch das sich Annehmen der irdischen Not vor allem auch die geistliche Not zu beseitigen. Nur satt und sauber kann die Welt alleine. Dafür brauchen sie uns Christen nicht. Das Paradebeispiel aus der Bibel dafür ist ja wohl der barmherzige Samariter. Und direkt nach diesem barmherzigen Samariter kommt unser Predigttext für heute. Ganz signifikant, ganz signalwirkend. Direkt danach erzählt die Bibel uns Folgendes. Nach dem barmherzigen Samariter. Da heißt es, als sie aber weiterzogen, kam er, also Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Zunächst mal möchte ich mal diese 2 Verse nochmal lesen und lassen Sie die mal auf sich wirken. Lesen Sie mal noch nicht weiter. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Die eine lädt ein, die andere hört zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Können wir uns vorstellen, wie dann die tüchtige Hausfrau so ist, die dann alles dran setzt, um die Gäste zu bewirten und möchte sie hier noch und da noch und dies und jenes und hast du nicht gesehen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Und dann endet die Erzählung. Wird einfach so stehen gelassen. Was machen wir jetzt damit? Ich muss gestehen, ich habe an diesem Text gesessen und gedacht, ja, Herr, was soll ich denn meiner lieben Gemeinde heute dazu sagen? Da geschah etwas sehr Anstößiges für die damalige Zeit. Jesus ließ sich von einer Frau in ihr Haus einladen. Das war undenkbar. Gesellschaftlich macht man das nicht. Das war man würde heute sagen, ein No-Go. Das geht nicht. Undenkbar, dass eine Frau einen Mann ins Haus einlädt. Aber Jesus ließ sich darauf ein. Noch dazu setzte sich eine andere Frau Jesu zu Füßen und er behandelt sie als Schülerin. Wir wissen ja aus Lukas 8, dass Jesus auch Jüngerinnen hatte. Die gehörten nicht zu den engen 12, aber sie gingen mit ihm. Wer war das? Bibelkunde? Maria Magdalena? Johanna und Susanna werden da genannt. Ja? Namentlich. Jesus sprengt hier also gesellschaftliche Grenzen und Normen. Da guckt er überhaupt nicht drauf. Was sagen denn die Leute dazu? Da ging es gar nicht drum, was die Leute sagen. Ich weiß, wenn unsere Oma mit uns, mit meiner Schwester und mir mal so in, wenn die uns mal das Wochenende hatte, ging die immer mit uns zum C&A, weil sie immer meinte, wir hätten nichts Vernünftiges anzuziehen. Und dann hat sie immer gesagt, was sollen denn die Leute sagen? Und jetzt hatte ich meine erste eigene Wohnung, hatte die Oma eingeladen. Und was war ihr erster Gang? Mein Kleiderschrank aufgemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf. Mit Entsetzen bemerkt, du hast deine Unterhosen nicht gebügelt. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Unfall und musst ins Krankenhaus. Was sollen die dann sagen, wenn du eine ungebügelte Unterhose anhast? Was sollen denn die Leute sagen? Gesellschaftliche Grenzen, nun gehört das nicht unbedingt dazu. Man sieht sie ja sowieso nicht. Kein Maßstab im Reich Gottes. Wenn die gesellschaftlichen Normen sogar dem Zeugnis Jesu widersprechen, müssen wir uns nicht daran halten. Das, was die Gesellschaft an uns anlegt, ist nicht der Maßstab fürs Reich Gottes. War es noch nie. Nach dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, an dem wir sehen, dass die liebevoll heilende Zuwendung auch zu den Menschen geschehen soll, die uns glaubensmäßig nicht so nahe stehen, sehen wir hier bei Maria und Martha, dass alle Diakonie von dem Hören auf Jesu Wort getragen sein muss. Hören und dienen gehören zusammen. Es geht ja in unserem Text sogar so weit, dass Martha sich bei Jesus beschwert. Guck mal, unmöglich, die Faule da, so hat sie es nicht gesagt, sag ihr doch mal, die soll mir gefälligst helfen. Sie wollte Anstand, die soll gefälligst anständig sein und mir helfen. Maria hat mich mit dem ganzen Gediene allein gelassen. Kümmert dich das nicht? Ich frage mich, was hatte sie wohl jetzt erwartet? Sie sagt ja auch, sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Sie hatte erwartet, dass Jesus der Maria ins Gewissen redet, dass er ihr sagt, Maria, schäm dich, was? Lässt die arme Martha das alles alleine machen? Hatte sie erwartet. Martha, heißt es aber, war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Was war hier der Unterschied? Die eine hörte, sie war bei Jesus und hörte, und die andere war vor lauter Geschäftigkeit, vor lauter Betrieb, vor lauter Nebensächlichkeiten und drumherum gar nicht beim Herrn. Kann es sein, dass wir aus lauter Betriebsamkeit oft vergessen, beim Herrn zu sein? Das Hören auf ihn vergessen? Es heißt mal in dem Evangelium, Jesus berief sich 12 und dann kommt nachher, dass er sie aussende, aber zunächst mal, dass sie bei ihm sein und ihm dienen. Wir sind in allererster Linie berufen, bei Jesus zu sein. Von ihm her Beauftragung zu bekommen, von ihm her auch unseren Dienst auszuführen. Kann es sein, dass wir manchmal vor lauter Dienen das Hören vergessen? Beides gehört zusammen. Das Hören auf Gottes Wort und dann aber auch tun, was er sagt. Manchmal tun wir so viel, damit wir das Reden nicht hören müssen. Dann sagen wir, ja, ich tue doch. Und Gott sagt, ich habe aber was ganz anderes für dich. Hör doch mal, was ich dir sagen will. Wenn ich nicht mehr höre, dann bin ich irgendwann leer. Dann diene ich nur noch aus Pflicht und vergesse das Eigentliche. Das sind oft die Menschen, die dann sagen, auch in den Gemeinden, ach, ich muss immer... Nein, entweder ich diene ihm gerne, weil er mich beauftragt, oder ich lasse besser die Finger davon. Im Hören auf ihn geschieht der Auftrag. Nicht das Eigentliche vergessen, denn dann bin ich besorgt. Wenn ich diene um des Dienens willen und nicht mehr um Jesu willen, dann heißt es, wie bei der Martha auch, du hast viel Sorge und Mühe. Bist besorgt und beunruhigt. Erst im Hören auf Jesus, in der Stille, in dem bei ihm sein, zu seinen Füßen sitzen und auf ihn hören, kommt meine Kraft und Vollmacht zum Dienen. Und da haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Heute kann man manchmal hören, ach, da habe ich keinen Bock zu. Wer Bock hat, kann ja zum Gebetsfrühstück kommen. Ja, kann ich auch kommen, wenn ich keinen Bock habe. Denn Jesus hat es gesagt, wir sollen beten. Hören auf ihn. Wir haben da einen ganz wichtigen Punkt. Diakonie kann nur von denen wirklich geschehen, die Jesus zum Herrn haben. Alles andere ist Sozialdienst, was auch wichtig ist. Aber wo etwas Entscheidendes fehlt, die Hinwendung zu Jesus. Das Hören auf ihn und das Hinweisen auf ihn, satt, sauber und selig. Hilfe für das diesseitige Leben, das können andere auch. Das brauchen wir nicht zu machen. Das Besondere an Diakonie ist die liebevolle Zuwendung Gottes, die den ganzen Menschen sieht. Mit Leib, Seele und Geist. Jesus gibt den entscheidenden Hinweis ganz am Schluss. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Alles Hören auf Gottes Wort, alle Zeit, die wir in der Stille mit ihm verbringen, ist niemals verlorene Zeit. Niemals. Das wird nicht mehr von uns genommen, sagt Jesus. Aber alles Geschäftige treiben und alles tun, was nicht von ihm kommt, von ihm herkommt, das ist vergänglich. Wir haben eine große Berufung, eine gewaltige Aufgabe, die Not der Menschen sehen und sie mit den Augen Gottes sehen, ganzheitliche Hilfe, nicht nur die leibliche Not sehen. Denn jetzt hätte ich fast lapidar gesagt, die leibliche Not ist mit dem Zeitpunkt des Todes vorbei. Sondern auch die geistliche Not, denn die muss hier geklärt sein. Wir sollen durch den diakonischen Dienst Menschen auf das Evangelium Christi aufmerksam machen. Und da sollen wir nicht fragen, ob das gesellschaftlich gewünscht ist. Oder uns daran halten, wenn man meint, unsere Arbeit müsste weltanschaulich neutral geschehen, ist nicht unsere Aufgabe. Diakonie ohne Evangelium ist keine Diakonie. Was hat Gott gesegnet, unter anderem durch den Dienst vieler Diakonissen? Was ist an Segen in unser Land geflossen durch den Dienst dieser Schwestern, unter anderem? Auch durch den Dienst von anderen Menschen. Aber ich will jetzt mal bei den Diakonissen bleiben. Auch mein Vater durfte durch den Dienst einer Diakonisse in der Lungenklinik HEMA zum Glauben an Jesus Christus finden. Segen geflossen. Weil sie nicht nur ihm leiblich helfen wollte, sondern weil sie Jesus ernst genommen und mit ihm über das Evangelium gesprochen hat und es ihm vorgelebt hat und er konnte es fassen. Wenn wir das aufgeben, dann sind wir Gott nicht mehr gehorsam. Und jetzt muss ich auch noch einen anderen Punkt erwähnen. Wir haben uns in den Gemeinschaften oftmals so von der Diakonie verabschiedet. Wir zeigen dann so nach Hebron oder aufs DKH und sagen, da geschieht ja Diakonie. Also lehnen wir uns zurück, habe ich dann nicht mehr viel mit zu tun. Jeder Einzelne ist berufen zum Dienen. Jeder Einzelne, der mit Jesus lebt, soll fragen, Herr, zeige mir, wo ist der eine, dem ich dienen soll. Wir können nicht die ganze Welt retten. Aber wo ist der eine, den du mir in den Weg stellst? Und ich bin mir sicher, Gott wird uns einen Menschen zeigen. Und dann müssen wir auch Schritte zu diesem einen hingehen, aber im Fragen und Hören auf Jesus bleiben. Nochmal, wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können den einen uns von Gott erbeten. Da haben wir auch noch einen ganz tollen Anschauungsunterricht in der Bibel. Philippus und Nathanael. Haben Sie es im Ohr? Jesus findet Philippus, heißt es. Philippus, das ist so ein richtig schöner geerdeter Name. Pferdefreund. Ja? Philos ist der Freund und Hippo das Pferd. Pferdefreund. Also so ein richtig schöner geerdeter Name. Nicht so was Abgehobenes, sondern so was Alltägliches. Da heißt Jesus findet Philippus. Ja? Genau. Und dann geht das weiter. Dann heißt es, Philippus findet Nathanael. Das heißt übersetzt von Gott gegeben, der ist ihm von Gott gegeben, dass er ihn zu Jesus bringt. Und sagt, wir haben den gefunden, von dem die ganze Bibel, und sagt, Jesus, Josef, Sohn von Nazareth. Sie kennen das. Und dann zieht Nathanael erstmal so ein Gesicht und sagt, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Was soll denn von dem Blauen schon Gutes kommen? Was soll denn von den Frommen schon Vernünftiges kommen? Und jetzt fängt Philippus an zu diskutieren. Ne? Hat Argument um Argument um Argument. Macht er gar nicht. Sondern er sagt, komm und sieh. Zeugnis als ganzheitliches, überzeug dich doch mal. Komm doch mal mit in unsere Gruppen und Kreise und sieh mal, wie wir als Christen miteinander leben, wie wir unseren Glauben gestalten. Komm doch mal mit. Du kannst ja auch wieder gehen, wenn es dir nicht gefällt. Aber komm doch mal mit. Und dann bringt er diesen Nathanael zu Jesus. Und was sagt Jesus? Wow, ein wahrer Israelit, an dem kein Falsch ist. Jesus, woher weißt du das? Er macht die Erfahrung, Jesus hat den Nathanael schon längst im Blick gehabt. Als du unter dem Feigenbaum saßt, da habe ich dich schon gesehen. Ich kenne dich schon längst. Dass wir das im Blick behalten, Herr, wo ist mein Nathanael? Der eine, den ich zu dir bringen darf. Und dann machen wir die Erfahrung, Gott hat ihn schon längst vorbereitet. Schon längst im Blick. Hat nur darauf gewartet, dass wir gehorsam sind und den Schritt zu ihm gehen. Manchmal ist es auch nur ein Blättchen, das wir weitergeben. Manchmal ein Wort, manchmal eine Geste. Aber immer verbunden mit dem Evangelium. Sagen, warum ich das tue. Ich habe Gnade von Gott erfahren und ich möchte, dass du sie auch erfährst. Gestern im Gebetsfrühstück hatten wir ein wunderbares Zeugnis. Ich bin einer, den die Gnade fand. Ja? Gott hat mich gefunden und er sucht auch dich. Das erfahren wir aber nur aus dem Hören auf Jesus, dass wir bei ihm sind. Das war nicht falsch, was die Martha da gemacht hat. Jesus sagt nicht, lass das sein. Hör jetzt auf zu dienen. Aber das Erste ist bei Jesus sein und dann losgehen. Nicht losgehen und dann hinterher sagen, Mensch, Jesus, habe ich das toll gemacht, unterschreib mir das mal. Sondern erst hören auf ihn und dann gehen. Ich habe in meinem Dienst in Tabor, ich bin ja da für die Außenanlagen zuständig, so ein paar Studenten, die bei und mit mir arbeiten, und da ist einer, der steht sich mit seinem Verstand immer selbst im Weg. Der muss immer alles hinterfragen, beziehungsweise der fragt gar nicht erst, der geht und macht und kommt hinterher und fragt, war das so richtig? Und kann überhaupt nicht verstehen, dass ich gar nicht so begeistert war. Weil wäre er mal vorher gekommen und hätte gefragt, hätte er auch einen vernünftigen Auftrag gekriegt, was er eigentlich machen sollte. Ja. So ist das auch bei uns. Wir gehen oft und machen und fragen Jesus, dann war das gut? Und Jesus sagt, ja, das war nicht schlecht, aber das habe ich dir gar nicht gesagt. Ja. Dass wir das lernen, im 1. Timotheusbrief steht, dass wir vor allen Dingen tun, bevor wir irgendwas anfangen, Gebet, Fürbitte, Danksagung, für alle Menschen. Und dann losgehen. Nochmal, wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können den einen uns von Gott erbeten. Eins ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Amen. Jetzt steht hier auf dem Programm noch Fürbitte. Wir beten also miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns einlädst, bei dir zu sein. Herr, schenk doch, dass unser Alltag mehr und mehr davon geprägt wird, dass wir bei dir sind, auf dich hören, was du sagst. Nicht so sehr auf das, was die Menschen um uns herum blöken, sondern das, was du sagst. Schenk, Herr, dass wir die Not der Welt sehen können mit deinen Augen. Und da bitten wir dich, Herr, für die größte Not in dieser Welt, die Sündennot. Herr, schenk, dass Menschen zu dir finden. Gib deinen Leuten, dass sie Zeugnis geben, dass sie sagen, wo wir hinkommen können mit der Schuld in unserem Leben, zu dir, dass du sie gerne vergibst. Herr, hol uns heraus aus diesem stummen Dahintreiben, sondern schenk, Herr, dass wir wieder Zeugen werden, die für dich und deine Sache eintreten. Wir bitten dich für die vielen Nöte in dieser Welt. Herr, dass du von deinem Evangelium her da hineinkommst. Wir bitten dich, Herr, dass du Frieden machst in den Herzen der Menschen, Frieden, der da beginnt, wo Menschen anfangen, dir nachzufolgen. Wir bitten dich für uns als Gemeinde, hilf uns, den einen zu sehen, jedem Einzelnen von uns, den einen zu sehen, den du uns in den Weg gestellt hast. Wir bitten dich, Herr, für die Obrigkeit, dass du uns ein friedvolles und gutes Leben schenkst, auch durch die Regierung. So sollen wir bitten, das hast du gesagt. Schenk, dass sie nach dir fragen, nach deinen Maßstäben. Wir danken dir, Herr, dass wir dir alles sagen dürfen. Und wir bitten dich, für die, die mit dir leben und das so ernst nehmen, dass sie dafür sogar verfolgt werden, gefoltert werden, weggesperrt werden, getötet werden, die das noch ernst nehmen, was du sagst. Gib ihnen ein Wort, das von dir kommt. Gib ihnen, Herr, das feste Vertrauen, dass du es gut machen wirst, wenn wir dir unsere Wege befehlen. Herr, segne uns miteinander und lass uns immer wieder nach dir und deinem Wort fragen, dir nachfolgen, halte uns im Glauben. Amen.